Namah Shivaya. Ich will etwas lesen aus dem Buch Göttliche Erkenntnis von Swami Shivananda. Es hat aufgeschlagen auf dem Kapitel Bhagavad Gita, Harmonien der Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, eine der wichtigsten Schriften im Yoga. Bhagavad Gita wird auch, es heißt, Gita heißt Gesang, Bhagavad heißt Göttlichen, Gesang des Göttlichen, soll heißen, es ist eine Schrift, die uns helfen will, das Göttliche zu erfahren. Aber auf eine schöne Weise, Gita eben, Gesang, nicht etwas Hartes. Bhagavad Gita ist nicht etwas, wo man irgendwo genaue Vorschriften bekommt, sondern es ist etwas Künstlerisches, etwas Singendes, etwas Herzöffnendes. Das ist das Schöne an der Bhagavad Gita. Und sie will uns zum Göttlichen führen, Bhagavad. Swami Shivananda schreibt, die Bhagavad Gita formuliert die Theorie der drei Margas oder Wege, nämlich Jnana Marga, Bhakti Marga und Karma Marga. Marga heißt Weg. Bhagavad Gita beschreibt drei Hauptwege, nämlich Jnana Yoga, den Yoga der Erkenntnis, Bhakti Yoga, den Yoga der Hingabe und Karma Marga, der Yoga des uneigennützigen Dienens. Die meisten von euch haben von den sechs Yoga-Wegen gehört. Bei Yoga Vidya sprechen wir gerne von sechs Yoga-Wegen. Da gibt es auch noch zusätzlich Raja-Yoga, Kundalini-Yoga und Hatha-Yoga. Bhagavad Gita enthält diese auch. Man sagt typischerweise, es gibt drei Hauptwege in der Bhagavad Gita, aber eigentlich beschreibt die Bhagavad Gita 18 Yoga-Wege. Denn die Bhagavad Gita hat 18 Kapitel und jedes Kapitel hat einen Namen. Zum Beispiel heißt das erste Kapitel der Yoga der Verzweiflung von Arjuna. Arjuna Vishada Yoga. Oder abgekürzt Vishada Yoga. Der Yoga der Verzweiflung. Ist auch ein Yoga. Also wenn ihr jemals mal in einer Verzweiflung seid, dann erinnert euch, aha, ich gehe gerade den Yoga der Verzweiflung. Kann man sich fragen, wie soll Verzweiflung ein Yoga-Weg sein? Wenn ihr selbst mal überlegt, wann ihr das letzte Mal verzweifelt gewesen seid, dann wisst ihr, es ist eine Zeit der intensiven Selbstbefragung. Man stellt alles in Frage, sich selbst und die Beziehung zu anderen Menschen und das, was man gemacht hat und das, was man machen will und wollte. Vielleicht stellt man sogar Gott und die Welt und alles in Frage. So wie Arjuna im ersten Kapitel. Wenn jetzt in die Details gehen, Teilnehmer der vierwöchigen Yogalehrerausbildung behandeln ja die Bhagavad Gita, Teilnehmer der zweijährigen Yogalehrerausbildung schon im zweiten Jahr haben die Bhagavad Gita größtenteils schon behandelt, will also jetzt nicht zu viel wiederholen für und andere haben vielleicht von der Bhagavad Gita nur gehört, aber noch nie aufgeschlagen. Aber es reicht, wenn ihr wisst, erste Kapitel, Vishada Yoga, Yoga der Verzweiflung. Eigentlich jede Lebenssituation kann laut Bhagavad Gita irgendwo Yoga sein. Direkt danach geht es dann in die Yoga der Erkenntnis und so weiter. Also Bhagavad Gita beschreibt verschiedene Wege. Die Lehre der Bhagavad Gita sagt, dass zwischen den verschiedenen Yogas kein Konflikt besteht. Ist auch wichtig. Der Mensch hat eine gewisse Neigung dazu, zunächst mal Unterschiede zu machen. Und danach natürlich zu sagen, dass sein Yoga-Weg der beste ist. Was natürlich nicht stimmt, denn es gibt nur einen Yoga, der der beste ist, nämlich Yoga Vidya. Die genialste Verbindung aller Yoga-Wege. Gut, ich jetzt aber Swami Shivananda zu sehr widerspreche. Versteht ihr hoffentlich, dass das selbst ironisch gemeint ist. Gut, also die Bhagavad Gita sagt, es gibt keine wirklichen Konflikte zwischen den verschiedenen Yoga-Wegen. Jeder Yoga-Weg, der mit Ethik verbunden ist, mit Achtung und Respekt vor anderen, jeder Yoga-Weg, dem es dabei darum geht, das Höchste zu erfahren, der ist ein guter Yoga-Weg. Und wann immer ein Yoga-Weg von sich behauptet, er sei der einzige und alle anderen würden nichts taugen, soll man etwas vorsichtig sein. Wobei er manchmal vorsichtig sein müsst mit im Umgang mit Indern, denn die indischen Meister haben oft eine Neigung, ihren eigenen Weg besonders zu loben und manchmal auch ein bisschen zu schimpfen über andere. Das ist dann aber so nicht wirklich gemeint. Ihr runzelt die Stirn. Ich gebe euch da mal so ein Beispiel. Ich war mal in Indien gewesen, da war ich in so einem Ashram und kam irgend. Sollte gleich der Meister kommen und da wurde gelobt, da kommt jetzt der Swami XY Mahamandaleshwara, der große, fast Inkarnation Gottes und der Retter des Zeitalters, der größte Yogi aller Zeiten, der kommt jetzt. Da habe ich schon gedacht, auweia, wo bin ich da hingeraten? Gut, und der kam dann hin, war doch schön gesprochen, war freundlich, nett, ging auch eine Ausstrahlung aus. Irgendwo habe ich gedacht, was machen die so ein Brimborium über einen so netten, freundlichen, inspirierenden Menschen. Gut, und dann gab es plötzlich jemanden, der hat was geflüstert und ein anderer und irgendwas war. Und dann kam dann plötzlich, wir haben ein außergewöhnlich großes Ereignis jetzt anzukündigen. Der Leiter eines Ashrams von 100 Kilometer entfernt kommt vorbei und beehrt uns mit seiner Gegenwart. Er ist der Mahamandaleshwara, die Inkarnation Gottes, der größte Meister aller Zeiten. Und zum ersten Mal in seinem Leben beehrt uns dieser riesige Meister, diesen bescheidenen Ashram. Und dann habe ich verstanden, man darf nicht die Deutschen sind es ja eher gewohnt, ein bisschen tief zu stapeln, ein bisschen bescheiden. Und wenn dann jemand was sagt, dann nimmt man es entweder wörtlich oder man ärgert sich drüber. Gut, und so ist dann, bei Indien muss man mehr aufpassen, weniger was die Leute sagen, sondern wie sie mit anderen umgehen. Und ich habe das schon oft genug erlebt, dass man mit den großen Meistern sehr freundlich umgehen kann und dass man sehr starke Herzensverbindung herstellen kann und nachher gegenseitigen Respekt hat. Gut, also besteht kein Konflikt zwischen den verschiedenen Wegen oder wie es auch Swami Shivananda gesagt hat, Paths are many, but the truth is one. Es gibt viele verschiedene Weisen, aber viele Wege, aber eine Wahrheit. So schafft die Bhagavad Gita auf wunderbare Weise Harmonie zwischen den verschiedenen Philosophien, den verschiedenen Weltanschauungen, den verschiedenen spirituellen Traditionen. Liebe ist Wissen und Wissen ist Liebe. Diene ist Lieben ausgedrückt und Liebe will sich manifestieren in Dienen. Liebe, Wissen und Dienen sind in gleicher Weise notwendig, wenn ein vollständig göttliches Leben gestaltet werden soll. Herz, Kopf und Hand sollten in harmonischer Weise entwickelt werden. So gelangt man zur Vollkommenheit. Also hier die drei Hauptwege. Jnana, die Erkenntnis, wer bin ich, was ist wirklich, was ist unwirklich, was ist die Welt und was ist spiritueller Fortschritt, wie komme ich dahin? Bhakti, die Liebe zu Gott, denn wir können es nicht intellektuell schaffen, große Liebe zum Höchsten. Und dann Karma-Yoga, uneigennütziges Dienen. Und in allem eingeschlossen, und davon geht die Bhagavad Gita aus, wir dürfen auch nicht vergessen, die Bhagavad Gita ist ja von Krishna, dem Arjuna, verkündet worden. Arjuna, der spirituelle Praktiken geliebt hat, der schon so viel praktiziert hat. Und diese Sachen brauchte Krishna dem Arjuna nicht mehr zu sagen. Der kannte Asanas, Pranayama, Meditation. Seit Jahrzehnten hat er es geübt. Und so diese Aspekte des Yoga sind selbstverständlich enthalten und über Asana, Pranayama und Meditation und damit geistige Konzentration kommt man überhaupt dahin, dass man den Geist bereit macht für höhere Erkenntnis, bereit macht, dass man wirklich uneigennützig dienen kann und wirklich vom Herzen her andere bedingungslos lieben kann.